Ein paar Leute hier aus dem Kreuzpunkt haben in den letzten Tagen eine sehr intensive, schöne Zeit erlebt. Wir sind mit ein paar Leuten in Wil, St. Gallen gewesen. Das heisst, es ist gerade an der Grenze, Thurgau, St. Gallen. Und haben Leben in Freiheit besucht, was wir auch im März bei uns da dürfen erleben. Es sind 12, 13 Leute zusammen gewesen, bei uns. Neben mir sind Martis dabei gewesen, Priska ist dabei gewesen und wir haben miteinander mit Gott auch zusammen eine wunderbare Zeit erlebt. Wir haben erlebt, wie wir selber festgestellt haben, wir sind zum Teil seit 30, 40 Jahren im Glauben und Gott begegnet uns auf eine ganz neue Art und Weise und tut manchmal auch Knöpfe, wo wir schon lang drin haben, wo wir nicht wissen, woher kommt das, was ist eigentlich los, tut er plötzlich aufknöpfen, lösen und man darf wieder ganz neu eine Freiheit geniessen, wo man vielleicht schon lange nicht mehr gehabt oder noch nie in dieser Art und Weise gehabt hat. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten euch dann auch davon erzählen, was wir zum Teil so erlebt haben. Aber einfach schon mal für euch es lustig machen, das ist eine ganz gute, intensive Zeit mit Gott, wo wir da vor uns haben, auch im nächsten Jahr dann. Und jetzt haben wir es vom Thema Anbetung, Leben in Anbetung vor zwei Wochen. Habe ich schon einen Teil gebracht, dass es Anbetung ein Lebensstil ist. Und wir werden heute näher ans Trainieren schauen. Ich habe gesagt, eben Anbetung ist unsere Bestimmung. Und Gott will arbeitet werden. Er ist würdig, arbeitet zu werden. Und ich will heute mit euch in die Bibel hineinschauen und schauen, was ist eigentlich Anbetung? Von was reden wir da? Und so eine Hilfe, um einen biblischen Begriff kennenzulernen, habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Predigt erwähnt, da ist es manchmal ganz gut, wenn man vielleicht eine Konkordanz daheim hat oder irgendetwas, wo man schauen kann, wo wird das Wort eigentlich in der Bibel zum ersten Mal erwähnt? Und da, wo es zum ersten Mal vorkommt, da kann es zumindest uns schon mal eine Ahnung geben, was das eigentlich bedeutet. Und wenn wir das Wort Arbeiten schauen, wo wird das zum ersten Mal im Alten Testament erwähnt, da kommen wir schon relativ bald im 1. Mose 22, denn auf eine Geschichte, wo die meisten unter uns wahrscheinlich gut kennen. Ich werde einen Teil mal davon vorlesen. Es geht da um Abraham. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Spannend, ist ja nicht einmal sein einziger Sohn, sondern der einzige, den er wirklich lieb hat. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Ihr Knechte, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Da Abraham Gott also mit seinem Sohn Isaak auf der Berg Moria um anzubeten, haben wir gelesen. Und wenn wir das so hören, ja, die sind gegangen, um anzubeten, dann stellen wir uns vielleicht vor, also sicher, der Isaak, der hat Gitarre im Gepäck gehabt und der Abraham, der hat Liederbücher geschleppt. Die haben gearbeitet, oder? Wir lesen aber nichts davon. weder von einer Gitarre, von irgendeinem Musikinstrument, noch von Liederbüchern oder sonst etwas, sondern sie sind gegangen, um anzubeten. Und wisst ihr, Gott mit Liedern anzubeten, das ist etwas Gutes. Aber das ist nicht alles. Anbetung ist so viel mehr, wie nur Lieder singen. Was hätte Abraham da in dem Moment gemacht? Der Abraham hat einen verrückten Auftrag bekommen. Gott hat etwas Unglaubliches von ihm verlangt. Der Isaak hätte ja gar nicht gewusst, was ihm bevorsteht. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer der Weg vom Abraham war, Schritt für Schritt. Je näher er den Berg Moria kommt und auf den Berg geht, weil er genau weiß, Gott erwartet. Was erwartet er? Nicht, dass er Lieder singt. Gott erwartet, dass er seinen einzigen Sohn, den er liebt, opfert. Gott erwartet vom Abraham, dass er ihm das Allerliebste gibt, wo er hat. Es hat nichts gegeben in seinem Leben, wo ihm mehr bedeutet hat als der Isaak. Und ich glaube, ich habe das in einer Predigt auch schon mal gesagt, der einzige, vielleicht sogar geliebte Sohn, das Gehen ist viel schwieriger, wie irgendetwas sonst zu machen. Wie als sich selber vielleicht zu gehen. Anbetung, sehe ich hier, hat etwas damit zu tun, das Allerliebste zu gehen. Das Gott gehen, was mir am meisten bedeutet. Was mir eigentlich alles bedeutet. Gott will Gehorsam, er will das Verfügungsrecht über mein Leben. Und er will alles, was mit meinem Leben letztendlich zu tun hat. Aber das Spannende ist eben auch in dieser Geschichte, wir sehen, Gott erwartet vom Abraham, dass er ihm das Liebste gibt. Aber wer die Geschichte weiter kennt, der weiß, Gott nimmt es ihm nicht. Gott hat letztendlich, bevor er Isaak etwas antun konnte, gesagt, stopp. Und hat einen Schafbock angeschickt, den er anstelle von seinem Sohn hätte opfern, schlachten, Blut vergüssen. Gott erwartet Gehorsam vom Abraham und erwartet, dass er bereit ist, ohne Kompromiss das Allerliebste zur Verfügung zu stellen. Bis zum Letzten. Aber Gott nimmt es ihm nicht. Er hat den Gehorsam vom Abraham gesehen, bist du bereit, alles, was für dich an Bedeutung hat im Leben, für mich zu geben. Und Gott erwartet auch von mir und von dir, dass wir unser Liebste ihm geben. Dass wir es ihm ausliefern. Und nicht für uns behalten. Wenn du ihm deine Frau gibst, wird er dir deine Frau nicht nehmen. Wenn du ihm deine Kind gibst, wird er dir deine Kind nicht automatisch nehmen. Wenn du ihm dein Allerliebste gibst, wo dir etwas bedeutet, wenn du ihm deinen Besitz gibst und alles, was dir Wert hat, dann heisst es nicht automatisch, dass Gott dir alles nimmt, wo du ihm zur Verfügung stellst. Gott wird dir dann etwas nehmen, wenn es nicht gut ist für dich oder wenn er noch etwas viel Besseres für dich im Sinn hat. Dann wird Gott dir etwas nehmen. Aber schaut, Gott ist ja nicht ein Zerstörer, ein Sadist. Gott hat nicht Freude daran, dir alles im Leben zu nehmen, wo eigentlich gut ist für dich. So ist Gott nicht. Aber Gott erwartet Gehorsam und dass wir ihm alles in unserem Leben zur Verfügung stellen und gerade unser Liebste. Und jetzt werde ich mit euch noch ins Neue Testament hineinschauen, wo dort das Wort zum ersten Mal vorkommt. Und das Spannende ist, wir landen bei einer Stelle, wo wir heute schon mal hatten, und zwar Matthäus 2. Wir haben es voran im Film gesehen und ich werde einen kleinen Teil gleich nochmal vorlesen. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist so bei der Geschichte, der redet man nicht nur im Volksmund, sondern auch in Chile ganz oft von den heiligen drei Königen. Vielleicht kennt ihr das auch unter dem Begriff, die heiligen drei Könige. Das Spannende ist, die sind weder heilig gewesen. Wer seine Bibel liest, weiß, dass es nicht einmal drei gewesen sind. Und wir wissen auch, dass es keine Könige gewesen sind. Aber wenn wir von den heiligen drei Königen reden, wissen wir, wovon dreht ist. Wir kennen die Geschichte, aber wir wissen hoffentlich auch, dass die drei Aspekte eigentlich gar nicht so in der Bibel stehen und gar nicht stimmen. Was haben sie da jetzt gemacht? Wozu haben sie Jesus arbeitet? Was haben sie getan? Und wiederum, sie haben nicht Lieder gesungen. Wenn wir Arbeit hören, dann ist bei uns in unserer, ich weiß nicht, ob es mit der westlichen Kultur zu tun hat oder bei euch, es ist ganz oft, dass uns in den Sinn kommt Lieder. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, hat das erste Mal gar nichts mit Lieder zu tun. Arbeit. Sie haben auch nicht irgendwie ein Zeugnis gegeben. Und eben, wie gesagt, sie haben auch kein Instrument dabei gehabt. Aber sie haben arbeitet. Was bedeutet das? Wisst ihr, was sie tun haben? Sie haben wieder das Beste, was sie haben. Und bei uns tönt das, ja, Gott, Gold ist heute noch Weihrauch, Myrrhe, das ist eher so etwas. Wir haben keinen Bezug dazu. Aber für sie ist das eine wertvolle Anlage, das ist Vermögen, das ist Steuer. Das ist etwas Wertvolles, Gutes. Und das haben sie mitgebracht und haben es ihm geschenkt, zu seinen Füßen gegeben. Das heisst, was haben die Männer dort gemacht? Die sogenannten heiligen drei Könige. Die haben das Beste, was sie hatten, gegeben. Anbetung, wenn ich sowohl ins Alte Testament als auch ins Neue Testament und einfach einmal die Ersterwähnungen auch anschaue, dann hat Anbetung etwas damit zu tun, das Liebste zu geben und alles zu geben. Das Wertvollste. Das Liebste. Es hat letztendlich Anbetung hat mit Hingabe zu tun. Ich gebe mich dir, Gott, hin. Mit meinem ganzen Leben, mit dem, was mir am liebsten ist, mit dem, was mir am meisten bedeutet, was mir am wertvollsten ist. Ich gebe dir alles. Das ist Anbetung. Anbetung, die nicht in die Hingabe führt, bleibt auf dem letzten Weg stecken. Und schaut, Anbetung hat zuerst einmal wenig damit zu tun, sich wohlzufühlen. Wir werden das nachher auch noch sehen. Und ich wünsche mir, dass das bei euch nicht nur im Kopf, sondern im Herz auch drin ist. Anbetung hat zuerst einmal wenig damit zu tun, dass du dich wohlfühlst. In der heutigen Zeit, wenn wir ja von Anbetung reden, dann denken wir zuerst einmal an, ah ja, da haben wir tolle Gefühle. Ich weiss nicht, wie der Abraham, was der für Gefühl hatte, wo er das Liebste Gott zur Verfügung gestellt hat. Sicher nicht so super Gefühl. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Sobald du Gott das Beste von dir gibst und das Liebste von dir gibst und in Hingabe zu ihm lebst, in der Anbetung lebst, wird das etwas mit dir machen. Sowohl mit dem Körper, mit deiner Seele und deinem Geist und somit automatisch auch mit deinen Gefühlen. Ich will kurz auf einen kleinen Unterschied eingehen. Und jetzt muss ich euch klarstellen, wir haben als Pastoren haben wir entschieden miteinander, dass wir jetzt nicht eine Wortglauberei machen. Und doch will ich einen kleinen Unterschied euch aufzeigen. Wir machen keine Wortglauberei, dass man in der Gemeinde nur noch dann darf über Lobpreis reden, wenn es Lobpreis ist und über Anbetung. Lobpreis und Anbetung, das ist heutzutage bei uns Wörter, die wir manchmal so einfach nehmen. Ich will euch aber gleich für euer persönliches Verständnis, auch wenn wir nicht werden dann Wert darauf legen, dass man so nimmt, gleich einen gewissen Unterschied aufzeigen. Lobpreis. Gott loben, preisen, auch mit Wort arbeiten, mit Lieder arbeiten, loben, preisen. Wird euch mit Ihnen in die Geschichte, die ihr sicher die meisten kennt, wo Jesus in Jerusalem ankommt und Jerusalem einzieht auf einem Esel. Das Volk strömt zusammen und jubelt ihm zu und lobpreist. Sie singen Lieder. Sie loben und preisen ihn als der König. Das Spannende ist bei dieser Geschichte, Jesus tut es nicht korrigieren. Aber im Endeffekt brüllt er über die Einstellung von den Leuten, die Lobpreist haben, weil sie nicht wirklich verstanden haben, wer er ist und die Erkenntnis nicht hatten, die Nähe zu ihm nicht hatten. Sie haben ihn für etwas gelobt, wo sie denken, er ist der Retter, der Messias, wo sie jetzt befreit von den Römern. Aber er hat etwas ganz anderes im Sinn gehabt. Klar, er ist Messias, er ist Retter, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie sich das vorgestellt haben. Es kann sogar sein, wenn wir Gott loben und Lobpreislieder singen, dass wir vielleicht sogar auch noch nicht alles erkannt haben. Anbetung, haben wir gesehen, hat mit Hingabe zu tun. Und in dieser Hingabe steckt Verehrung drin. Eine Ehrfurcht, eine Unterordnung unter Gott. Wo ich sage, ich gebe dir mein Liebste, ich gebe dir mein Beste, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das ist Hingabe. Du kannst Lieder singen und Lobpreis machen, aber nie zur Anbetung kommen. Das ist möglich. Und das sind vielleicht kleine Nuancen, aber das ist etwas, wo zwischen dir und Gott entsteht. Anbetung hat damit zu tun, in welcher Haltung, wie du vor deinem Gott kommst. Ob du bereit bist, und schau, wir können nachher auch Lobpreislieder singen und das ganz unterschiedlich erleben. Man kann Lieder singen, ohne etwas zu glauben. Man kann Gott von Herzen loben und preisen. Und man kann ihn arbeiten und vor ihm stehen. Und durch die Lieder auch ausdrücken, ich gebe dir alles von mir. Wir können eben auch in einer Gemeinde zur Anbetung kommen oder auch nicht zur Anbetung kommen. Und das hat mit mir persönlich zu tun. Wie ich bereit bin, mich Gott ganz auszuliefern, mich ihm hinzugeben und in der Anbetung zu sein. Jesus zujubeln können viele. Aber was in deinem Herz passiert, wenn Gott sagt, gib mir das Liebste, gib mir das Beste, dann will ich an den Punkt kommen, wo ich ihm wirklich mich ganz ausliefere und anstehe und sage, dir gehört alle Ehre und dir gehört alles, was ich ausmache. Ich will euch gern in ein Beispiel mit Ihnen nehmen, wo mir persönlich wieder viel aufgezeigt hat. Weißt du, wer sich schon mit Stiftshütten beschäftigt hat? Wahrscheinlich haben schon einige etwas über Stiftshütten gelesen oder Vorträge gehört. Und ich will euch ganz kurz mit Ihnen in ein Bild. Wir sehen jetzt eine Stiftshütte, wie die aufgebaut war. Jetzt hoffe ich, dass man es ein bisschen erkennen kann. Wir haben da aussen nur eigentlich das Volk Israel, wo gewohnt hat, wo ihre Zelt aufgeschlagen hat. Und Gott hat genaue Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte soll aussehen soll. Weil er hat gesagt, ich will mit meiner Gegenwart in meinem Volk wohnen. Stiftshütte hat damit zu tun, dass Gott gesagt hat, ich wohne unter euch mit meiner Gegenwart. Da bin ich präsent. Da könnt ihr mir begegnen. Und es war so, dass rundum so einen Haar war und vorne ein erster Vorhang war. Wenn man durch den Vorhang durchgegangen ist, das haben nur Juden dürfen, die beschnitten sind, haben sie in den Vorhof können und ihre Sünden praktisch bekennen und dafür opfern. Die Priester haben nachher ihre Hände können waschen, als Zeichen, wir sind rein. Und erst dann haben sie dürfen in das Heiligste hineingehen. Und jetzt schauen wir das von einer anderen Ansicht an. Auch in dieser eigentlichen Stiftshütte hat es unterschiedliche Abschnitte gegeben. Wir sehen da vorne also nochmal den Brandopferaltar, das Wasser, wo sie sich gereinigt haben, wo sie sich gewaschen haben. Und dann hat es wieder einen Vorhang gegeben, wo in das Heilige reingegangen ist. In dem Heiligen hat es dann den siebenarmigen Leuchter gehabt, die Schaubrot. Es hat wieder ein Brandopferaltar gegeben. Und dann hat es nochmal einen Vorhang gegeben, der abtrennt war ist von der Gegenwart von Gott. Gott hat gesagt, ich wohne unter euch. Da hat es, jetzt helft mir schnell, jetzt ist mir das Wort entfallen. Bundeslade, danke. Ach, merci vielmals. Räucheraltar, sorry, Brandopferaltar ist da gewesen. Genau. Herzlichen Dank. Ja, das ist manchmal, startet man wie auf so einer Leitung, wo man schnell einen Schritt muss zur Seite gehen. Ich danke, dass ihr mir helft. Bundeslade, das sind die 10 Gebote drin gewesen. Und Gott hat gesagt, in dem Allerheiligsten, ich bin gegenwärtig. 1:1. Das ist wieder abgehängt sie durch einen Vorhang. Und nur der hohe Priester hat ein einziges Mal im Jahr dürfen durch den Vorhang durchgehen und in die direkte Gegenwart zu Gott hineintreten und hat dürfen das Allerheiligste betreten. Wir sehen ganz viele Symbol da drin, die auch für uns als Christen heute noch von Bedeutung haben. Wir sehen den Altar zum Opfer und wir wissen, Jesus hat das Opfer für uns erbracht. Wir sehen das Becken von der Wäschung. Wir dürfen die Reinigung durch Sündenbekenntnis haben. Durch Buß, wo wir tun. Wir werden durch den Heiligen Geist erleuchtet. Und durch das lebendige Wort genährt. Wir dürfen, wie bei dem Räucheraltar, wir dürfen im Gebet sein, im Zwiegespräch sein mit Gott, auch Fürbitte äußern. Und jetzt kommt der besondere Moment, wenn der hohe Priester da reingegangen ist, in das Allerheiligste. Und sie haben gewusst, das ist jetzt eine gewagte Sache. Sie haben gewusst, unser Gott ist heilig, er ist rein. Da können wir nicht einfach so Bestand haben. Und der hohe Priester, der hat erzittert vor der Gegenwart von Gott. Und sie haben nicht gewusst, wenn der hohe Priester reingeht, kommt der lebendig wieder raus. Nimmt Gott das Opfer, wo vollbracht ist, an und kann er vor Gott überhaupt bestehen? Uns ist das Denken so völlig abhanden gekommen. Aber die haben zittert in der Gegenwart von Gott, weil sie gemerkt haben, so heilig ist der Schöpfer und wer sind schon wir? Das hat Gott eben in der Anweisung, wie die ganze Stiftshütte soll aussehen, auch angeordnet, wie der hohe Priester soll angekleidet sein. Und spannenderweise gibt es unten am Saum gibt's, so eine Art Glöckli. Wenn der hohe Priester reingegangen ist, ist Allerheiligste, dann hätte er sich immer müssen bewegen und das Volk hat gehört, Glöckli tönt noch, er lebt noch. Wir lachen jetzt drüber. Wisst ihr, was denen bewusst gewesen ist? Es ist riskant, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Gott ist so heilig. Und rein. Kann ich da überhaupt Bestand haben? Und es gibt Erzählungen, wo sogar sie einem hohen Priester etwa dir ein Seil um den Fuß gebunden haben, dass falls sie die Glöckchen nicht mehr hören und er würde vor Ehrfurcht sterben, dass sie ihn könnten rausziehen könnten, weil es darf niemand an das Heiligtum Allerheiligste betreten. So ernst ist es ihnen gewesen und so bewusst, was da eigentlich abgeht, wenn du in die Gegenwart, in die direkte Gegenwart zu Gott kommst. Und uns ist das fast ein bisschen abhanden gekommen, das Wissen drum. Für mich war noch eine ganz spannende Entdeckung in der Vorbereitung auf die Predigt, dass ich entdeckt habe, dass offenbar das Volk Israel, die Juden, noch nehmen kann für die einzelnen Vorhänge. Jetzt müsst ihr euch festheben. Der Vorhang, wo gsi isch in Vorhof inne, wo alle beschnittenen Juden haben dürfen reingehen, hat der Name gehabt, der Weg. Der zweite Vorhang, wo es dann ins Heilige reingegangen ist, wo die Priester haben dürfen reingehen, hat Kaiser die Wahrheit. Und der dritte Vorhang hat den Namen gehabt, das Leben. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und schaut, ich habe über Jahre hinweg immer wieder mal über das predigt. Ich habe predigt über, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum stehen die drei Begriffe an dieser Stelle und warum in dieser Reihenfolge? Und für mich hat es ein Aha-Erlebnis gegeben. Und ich hoffe für euch auch. Jesus sagt so viel, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht, ich bin... Aber jetzt sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wisst ihr, was er sagen wollte? Und das war eine absolute Provokation. Er hat den religiösen Führer, hat er gesagt, ich bin der direkte Weg in die Gegenwart zu Gott. Und er sagt, er weiß dann nur durch mich ist der Weg zum Vater. Du kommst nur in die Gegenwart von Gott durch mich. Und er hat das besiegelt dann, als er am Kreuz gestorben ist, ist der letzte Vorhang verrissen, von oben nach unten. Und das hätte kein Mensch können machen. Wenn wir sehen, wie gross das alles ist, der hätte niemand können von oben irgendeinen Schnitt reinmachen oder so. Von unten nach oben wäre noch möglich gewesen. Von oben nach unten ist ganz eindeutig, das war Gott selber gewesen. Und sie haben versucht, das zu vertuschen. Das darf nicht sein. Plötzlich hat es Zugang direkt zur Gegenwart von Gott. Müsst ihr mal überlegen, was das für die religiösen Führer von den Juden bedeutet hat. Das Allerheiligste, wir wissen, der hohe Priester darf nur einmal im Jahr rein. Sie haben erzittert, weil sie nicht gewusst haben, kommt er wieder lebendig raus. Nimmt Gott unser Opfer an und Gott sagt durch den Tod von Jesus Christus, ich habe es angenommen. Das ist für dich gemacht. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du das annimmst, was er für dich tun hat, dann hast du direkten Zugang in die Gegenwart von Gott. Und schaut, genau das wünsche ich mir, dass wir alle immer wieder auch erleben dürfen. Der Zugang besteht. Die Frage ist, wenn wir überhaupt in die Gegenwart zu Gott kommen. Wenn wir irgendwo im Vorhof stecken bleiben. Und das Interessante ist, das Neue Testament redet ja auch davon, dass wir alle das Volk Gottes, dass wir Priester sind. Wir haben gewisse Aufgaben. Und das Allerheiligste ist nicht mehr abtrennt. Es gibt die Möglichkeit, direkt in die Gegenwart von Gott einzutreten. Und das können wir nachher, wenn wir Lieder singen miteinander, aber das können wir mit unserem ganzen Leben, weil Anbetung hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Du kannst Lieder singen und dein Leben stimmt nicht überein damit. Aber du kannst vor Gott kommen, dich freuen ab dem Zugang, der möglich ist durch Jesus Christus, kannst mit Lobliedern dich ihm nähren und in die Anbetung kommen, in die direkte Gegenwart, weil Jesus Christus das möglich gemacht hat. Weil er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt will ich noch eine andere Stelle dazu nehmen aus Hebräer 10. Und ich will es euch einfach mal vorlesen. Da heisst Hebräer 10, Vers 19, wer will mitlesen? Oder auch die Hause nachlesen. Ich empfehle euch, den Abschnitt im Hebräer 10 mal selber zu nehmen für euch. Aber im Vers 19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, und bitte habt das Bild im Hinterkopf, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Jetzt wissen wir plötzlich, was das bedeutet. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der uns zum Leben führt. In die Gegenwart von Gott führt. Zum Leben, der letzte Vorhang. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seiner Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir haben in Christus die Wahrheit erkannt. Sündigen wir aber auch jetzt noch mutwillig weiter, gibt es kein Opfer mehr, das uns von unserer Sünde befreien kann. Dann bleibt nichts als das schreckliche Warten auf das Gericht, in dem Gottes verzehrendes Feuer alle seine Feinde vernichten wird. Schaut das Bild von der Stiftshütte. Ich hoffe, dass das ein bisschen mit euch geht, auch in euren Alltag. Sie haben gewusst, in der Gegenwart von Gott hat nichts Bestand. Und manchmal habe ich den Eindruck, in unserer heutigen, vielleicht westlichen Welt, ich weiß es nicht, da gehen wir so leichtfertig damit um. Wir haben kein Problem, Sachen zu machen, die nicht zu Gott passen. Ja, Jesus vergibt ja wieder. Wie heilig ist ihnen und wie ehrfürchtig sind sie in die Gegenwart von Gott gekommen, weil sie gewusst haben, der hat nichts anderes Bestand. Und wir dürfen wissen, Jesus reinigt uns. Aber ich muss bereit sein, auch zu bekennen, das anzunehmen und in dieser Stellung als Kind Gottes anders zu leben durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und nicht leichtfertig darüber hinwegzugehen, weil du kannst in die Gegenwart von Gott in die Anbetung nur kommen, wenn du das Angebot von Jesus angenommen hast und dich nicht ständig wieder beflechst. Sondern durch Kraft vom Heiligen Geist lernst zu überwinden und anders zu leben und das nicht mit Füßen zu treten, was Jesus für dich gemacht hat. Und wir dürfen jetzt dann gleich ins Abendmahl hineingehen. Und schaut, alle sind eingeladen, die sagen, ich glaube an Jesus. Es ist völlig gleich, wie du gelebt hast, was du gemacht hast. Wenn du bereit bist, Jesus als dein Herr anzunehmen, in dieser Hingabe zu Gott zu leben, ihm alles zu geben, dann darfst du das Mahl nachher nehmen. Und du darfst wissen, er reinigt mich. Das ist ein Erinnerungsmahl an das, was Jesus für dich gemacht hat. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir noch einen Moment auch von der Stille haben, wo du selber vor Gott kannst stehen oder sitzen, vor Gott sein, ihm bekennen. Wir haben auch das Gebetsteam hin, wer etwas gerne will noch ausruhen, darf das Gebetsteam nehmen. Oder wenn du Gott willst dafür danken, geh auch ins Gebetsteam und lob ihn dafür. Wir dürfen jetzt von euch ein Lied hören, wo uns nochmal mit ihnen nimmt, in das, dass wir in Gottes Haus sind und Gott dürfen begegnen. Und denke daran, Anbetung, wir können nachher, du kannst in Anbetung hineinkommen. Wenn wir in Hingabe zu ihm leben. Sonst sind es einfach Lieder. Sonst ist es einfach Gott gelobt, aber mit dem ganzen Leben ist es letztendlich Hingabe. Und ich danke euch, dass wir jetzt dürfen das Lied hören und nachher dürfen miteinander Abendmahl feiern. Lob und Dank sei Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Bitte Mitarbeiter zu mir führen und ich würde gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hast, um uns den Weg in deine Gegenwart frei zu machen. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist. Kann man nicht vorstellen, was das für dich bedeutet hat, wenn du die Last von der ganzen Welt auf dich genommen hast, meine Sünde auf dich genommen hast, wo ich eigentlich müsste tragen. Ich danke dir, dass wir dürfen vor dich kommen, um Vergebung bitten und dass du uns Vergebung zusprichst. Ich danke dir, dass wir als Erinnerung an das, was du für uns gemacht hast, jetzt miteinander dürfen Brot und Traubensaft nehmen, als Erinnerung, dass du dein Lieb gegeben hast, dass du dein Blut vergossen hast, aus Liebe zu jedem Einzelnen, aus Liebe zu mir. Und ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, in die Gegenwart zu Gott. Danke dürfen wir unkindert Zugang haben und nicht nur einmal im Jahr. Wir dürfen ständig den Weg offen haben zum himmlischen Vater. Ich danke dir, Vater, dass du uns so begegnest. Und wenn ich in deiner Gegenwart stehe, dann kann es sein, dass ich plötzlich anfange zu brüllen oder dass ich anfange mich zu freuen. Wie das ist gewaltig. Du bist ewig, du bist heilig und du bist würdig, dass wir uns mit unserem, dich mit unserem Leben arbeiten. Und ich bitte dich, dass wir dürfen in die Arbeitung in unserem Leben hineinfinden, dass wir bereit sind, dir alles zur Verfügung zu stellen. Unser Liebste, unser Beste. Weil du dein Liebste und Beste für uns gegeben hast. So wenn wir in Anbetung zu dir leben. Und wenn dankend jetzt das Mahl miteinander einnehmen. Ihr dürft jetzt im persönlichen Gebet vor eurem Vater bleiben. Wir nehmen das Abendmahl da vorne schon mal ein und dann kommen wir in die Zeit, wo wir hoffentlich nicht nur Lieder singen, sondern jeder für sich auch in der Gegenwart von Gott mit unserem Leben in Arbeit.